Deutschlandfunk, das war der Tag.
Ich bin Rainer Brandes und ich begrüße Sie herzlich zu unserem Journal vor Mitternacht. Da kommt was auf die deutsch-russischen Beziehungen zu. Die Bundeskanzlerin spricht in nüchternem Ton, aber in der Diplomatensprache sehr deutlich.
In den bilateralen Beziehungen ist es natürlich schon ein Ereignis, dass wir eben von Russland leider keine aktive Hilfe bei der Aufklärung dieses Vorfalls bekommen haben.
Es geht um einen Georgier, ermordet in einem Berliner Park. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen und die Regierung zwei russische Diplomaten ausgewiesen. Welche Rolle spielt der russische Geheimdienst? Das frage ich in dieser Sendung den Politikwissenschaftler und Russland-Experten Gustav Gressel. Erstmals haben sich im US-Kongress namhafte Verfassungsrechtler zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump geäußert. Und der Klimawandel. Deutschland war im vergangenen Jahr unter den drei Ländern, die am stärksten von Extremwettern betroffen waren. Das wurde heute beim Weltklimagipfel deutlich. Wir beginnen in London beim NATO-Gipfel. Oder streng genommen darf man eigentlich gar nicht Gipfel sagen. Es ist nur ein informelles Treffen zum 70. Geburtstag. Das hat den Vorteil, dass da am Ende keine Abschlusserklärung stehen muss. Die hätte nämlich wohl recht dünn ausgesehen. Die NATO-Partner sind erkennbar orientierungslos, wohin dieses Verteidigungsbündnis eigentlich soll. Aber immerhin, ein kleines Papier gibt's jetzt doch. Und einen potenziellen neuen Feind auch. Bettina Klein berichtet.
Der ganz große Krach in der NATO ist erstmal abgeblasen. Am Ende stand, wie erwartet, eine gemeinsame Erklärung, in der viele bekannte gemeinsame Ziele wiederholt werden. Die gegenseitige Beistandserklärung, das Verhältnis zu Russland, der Kampf gegen den Terrorismus, die Bedeutung des Weltraums und die Sicherheit in der künftigen 5G-Technologie. Aufgenommen wurde nun China als eine Herausforderung, der sich das Bündnis gemeinsam stellen will, sowie der Plan, einen Reflexionsprozess unter Leitung des Generalsekretärs anzustoßen.
Wir haben heute, wie ich fand, eine sehr konstruktive Diskussion gehabt, die darin mündet, dass es ein Mandat gibt für den Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, eine Reflexionsgruppe einzurichten, die sich mit den Zukunftsfragen der NATO beschäftigt,
verkündete Bundeskanzlerin Merkel am Ende des NATO-Treffens. Eine solche Expertengruppe war von Außenminister Heiko Maas vorgeschlagen worden, als eine Antwort auf die Kritik von Emmanuel Macron an mangelnder Abstimmung im Bündnis. Damit soll die politische Dimension der NATO gestärkt werden, inklusive der Konsultationen, wie es heißt. Insofern ein kleiner Erfolg für die deutsche Außenpolitik. Und was ist mit dem gegenseitigen Schlagabtausch Macron, Trump, Erdogan? Emmanuel Macron bleibt dabei, dass seine harschen Bemerkungen eine wichtige Debatte angestoßen haben. Der türkische Präsident Erdogan gab indes seinen Widerstand gegen das gemeinsame Update der Verteidigung baltischer Staaten auf, das er angedroht hatte, um die NATO auf seinen Kurs in Sachen Syrien zu zwingen. Fazit des NATO-Generalsekretärs: Unstimmigkeiten ziehen immer mehr Aufmerksamkeit auf sich, als wenn man sich einig ist. Offene, freie Gesellschaften funktioniert nun einmal so. Das sei einfach eine Tatsache, über die er sich nicht beklage.
So disagreements will always attract more attention than when we agree. And that's in a way how our open, free, democratic societies work. So I don't complain about that. That's just a fact.
Die Rhetorik ist nicht immer hervorragend, aber die Substanz sei perfekt, so Stoltenberg. Normalerweise werde der Politik ja das Gegenteil vorgeworfen.
I've been a politician for many years, and politicians are very often criticized for being very good on rhetoric and then bad on substance. In NATO, in one way, it's the opposite. The rhetoric is not always excellent, but substance is perfect.
Der amerikanische Präsident sagte allerdings seine Pressekonferenz zum Ende des Treffens ab. Begründung: Es habe ja schon so viele in den vergangenen zwei Tagen gegeben. Tatsächlich hatte Donald Trump nach mehreren bilateralen Gesprächen viele Fragen zugelassen. Insbesondere in der Pressekonferenz mit Jens Stoltenberg gestern Morgen redete er ungewöhnlich lange. Später auch gemeinsam mit dem französischen Präsidenten. Später machte ein Video die Runde, in dem Macron, Boris Johnson und Justin Trudeau augenscheinlich über Trump lästern. Angesprochen auf den kanadischen Regierungschef erklärte Trump, der sei ein netter Kerl, aber doppelzüngig. Womöglich habe er sich über Trumps Kritik an den Verteidigungsausgaben geärgert.
Schadensbegrenzung und lästernde Regierungschefs. Deutschlandfunk-Korrespondentin Bettina Klein berichtete vom NATO-Gipfel in London. Der Umgang mit Russland ist einer der Streitpunkte in der NATO. Dass Russland ein schwieriger Fall ist, das zeigt sich gerade in Deutschland bei einem filmreifen Mordfall. Im August wird ein Georgier in einem Berliner Park hinterrücks erschossen. Der Täter wird schnell gefasst, schweigt aber eisern. Das Opfer hat im Tschetschenienkrieg auf Seiten der Rebellen gekämpft. Jetzt scheint sich der Generalbundesanwalt sicher genug. Er zieht die Ermittlungen an sich. Der Verdacht, der russische Staat steckt hinter dem Mord. Die Bundesregierung weist zwei russische Diplomaten aus. Aus unserem Hauptstadtstudio Katharina Hamberger.
Bei den heute ausgewiesenen russischen Botschaftsmitarbeitern soll es sich laut dem Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung um Angehörige des russischen Militärgeheimdienstes GRU handeln. Man habe sie zu Personen non grate, also unerwünschten Personen, erklärt, teilte das Auswärtige Amt heute Mittag mit. Als Begründung nennt die Bundesregierung, dass die russischen Behörden trotz mehrfacher Aufforderung nicht ausreichend bei der Aufklärung der Tötung eines Georgiers im August in Berlin mitgewirkt hätten. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich heute dazu bei einer Pressekonferenz in London.
Erstmal haben wir diese Maßnahme ergriffen, weil wir nicht gesehen haben, dass Russland uns bei der Aufklärung dieses Mordes unterstützt. Und in bilateralen Kontakten habe ich darüber natürlich auch mit Verbündeten gesprochen. Ja.
So Merkel. Hinter diesem Schritt der Bundesregierung, die Botschaftsmitarbeiter auszuweisen, steht auch die Frage, inwieweit staatliche Behörden in Russland hinter der Tötung des Georgiers Tornike K. stecken. Das Auswärtige Amt verweist auch darauf, dass der Generalbundesanwalt heute bekannt gegeben hat, dass er nun die Ermittlungen übernimmt. Die Bundesanwaltschaft teilte dazu mit, dass zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestünden, dass entweder von staatlichen Stellen der Russischen Föderation oder solchen der autonomen Tschetschenischen Republik als Teil der Russischen Föderation die Tötung des Georgiers in Auftrag gegeben worden ist. Tornike K., ein Tschetschene mit georgischer Staatsangehörigkeit, war am 23. August in einem Park in Berlin von einem Mann von hinten erschossen worden. Der mutmaßliche Täter hatte sich ihm mit einem Fahrrad genähert und konnte kurz darauf gefasst werden. Er sitzt in Untersuchungshaft und schweigt seitdem. Die Bundesanwaltschaft bestätigt in ihrer Mitteilung auch das, was mehrere Medien nach eigener Recherche bereits berichtet hatten. So soll der Tötung Beschuldigte seit 2015 eine neue Identität haben und sich nun Vadim S. nennen. Er hatte laut GBA bei seiner Festnahme auch einen Reisepass bei sich, der auf diesen Namen ausgestellt ist. Dabei soll es sich laut den russischen Behörden um ein echtes Ausweisdokument handeln. Ein Abgleich von Lichtbildern habe aber, so heißt es in der Mitteilung der Bundesanwaltschaft, ergeben, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um Vadim S., sondern um Vadim K. handelt. Letzterer sei von den russischen Behörden wegen eines 2013 in Moskau verübten Mordes, der Parallelen zu der Tötung in Berlin aufweist, gesucht worden. Zu Vadim K. habe seit 2014 eine Fahndungsmitteilung existiert, die aber im Juli 2015 gelöscht worden sei. Noch im September desselben Jahres sei dann Vadim S., also vermutlich der noch bis Juli von den russischen Behörden unter anderem Namen gesuchte Mann, in Erscheinung getreten. 2019 flog er laut GBA-Mitteilung von Moskau nach Paris, von dort am 20. August nach Warschau, wo er bis 25. August ein Zimmer bezog. Am 23. August soll er mutmaßlich den Georgier Tornike K. in Berlin getötet haben. Das Opfer war von den russischen Behörden als Terrorist eingestuft worden. Zudem soll er im zweiten russisch-tschetschenischen Krieg gegen Russland gekämpft haben. 2015 war in Georgien ein Attentat auf ihn verübt worden, das er allerdings überlebt hatte. FDP-Außenpolitiker Cir Saray sagte NTV, wenn sich die Vorwürfe gegenüber der russischen Politik bestätigten,
dann wird dieser Fall auch dramatische Folgen für die deutsch-russischen Beziehungen haben. Denn die Bundesregierung kann hier nicht schweigen. Die Bundesregierung muss dagegen vorgehen. Es kann nicht sein, dass ein Staat wie Russland Auftragsmorde auf dem Boden der Europäischen Union, auf dem Boden Deutschlands durchführt. Und dementsprechend muss auch mit Gegenmaßnahmen gerechnet werden,
sagte FDP-Politiker Saray. Am Montag werden Bundeskanzlerin Merkel und Russlands Präsident Wladimir Putin in Paris im Rahmen des sogenannten Normandie-Formates zusammentreffen. Dass diese Begegnung durch die Ermittlungen und die Ausweisung der Botschaftsmitarbeiter belastet sein könnte, glaubt Merkel nicht.
Hier geht es um die Ukraine und um die Frage, wie wir dort im Minsker Prozess weiterkommen. Aber in den bilateralen Beziehungen ist es natürlich schon ein Ereignis, dass wir eben von Russland leider keine aktive Hilfe bei der Aufklärung dieses Vorfalls bekommen haben,
sagte die Bundeskanzlerin in London.
Deutschland weist zwei russische Diplomaten aus. Katharina Hamberger berichtete aus Berlin. Die russische Regierung kann das natürlich nicht einfach so hinnehmen. Also reagiert Moskau heute erwartungsgemäß. Es droht mit Gegenmaßnahmen. Aus Moskau, Deutschlandfunk-Korrespondent Tilko Gries.
Die russische Seite hat bislang verbal reagiert und keine deutschen Diplomaten ausgewiesen, eine Antwort aber in Aussicht gestellt. In einem Post der russischen Botschaft in Berlin bei Facebook heißt es, Zitat, dieser Schritt der deutschen Seite enttäuscht uns zutiefst. Er ist aus unserer Sicht unfreundlich und absolut unbegründet. Diese Maßnahme der deutschen Seite wird sich negativ auf die russisch-deutschen Beziehungen auswirken und selbstverständlich nicht unerwidert bleiben. Für den Kreml äußerte sich, wie in solchen Fällen üblich, der Sprecher des Präsidenten Dmitri Peskow. Er reagierte am Vormittag auf die Frage eines Journalisten, ob der Verdacht der deutschen Behörden das geplante Treffen in Paris trübe. Dort wollen sich am kommenden Montag unter anderem Wladimir Putin und Angela Merkel zu Gesprächen treffen. Welche Verbindung zum russischen Staat soll das denn haben? Das ist eine völlig grundlose Vermutung. Eine Beteiligung an dem Verbrechen, der Tötung des russisch-georgischen Staatsangehörigen in Berlin, wird abgestritten. Allgemein wird erwartet, dass die Reaktion Moskaus spiegelbildlich ausfallen wird. Das würde bedeuten, dass zwei Mitarbeiter der deutschen Botschaft in der russischen Hauptstadt noch ausgewiesen werden. Außenminister Sergej Lavrov erklärte, für eine Antwort brauche man noch ein wenig Zeit. Zuletzt haben beide Seiten im Frühjahr des vergangenen Jahres Botschaftsmitarbeiter wechselseitig zu unerwünschten Personen erklärt, damals je 4 von jeder Seite. Sie sind allerdings nach einiger Zeit wieder ersetzt worden. Anlass war die Vergiftung des britischen Staatsbürgers Sergei Skripal und seiner Tochter. Die russische Generalstaatsanwaltschaft veröffentlichte heute auf ihrer Internetseite eine Pressemitteilung samt Foto, das Vertreter des deutschen Bundeskriminalamtes und des Bundesjustizministeriums zeigen soll. Sie hätten gestern und heute in Moskau mit russischen Kollegen Fragen der internationalen Strafverfolgung beraten. Auf Nachfrage dieses Senders, ob ein Zusammenhang mit den Ermittlungen bestehe, gibt es noch keine Antwort.
Tilko Gries berichtete aus Moskau. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Russland verdächtigt wird, im Ausland an einem Mordanschlag beteiligt zu sein. Da ist der Fall Alexander Litwinenko. Der russisch-britische Doppelagent starb 2006 an einer Poloniumvergiftung in London. Und da war der Fall Sergej Skripal, ebenfalls russisch-britischer Doppelagent. Er und seine Tochter wurden 2018 im britischen Salisbury mit dem chemischen Kampfstoff Novichok lebensgefährlich vergiftet. Gustav Gressel ist Politikwissenschaftler und geschäftsführender Direktor in der Denkfabrik European Council on Foreign Affairs in Berlin. Er forscht zu Russland und seinen strategischen Zielen. Guten Abend.
Guten Abend.
Reiht sich dieser aktuelle Fall in Berlin ein in die Serie mysteriöser Mordanschläge von Litwinenko bis Skripal?
Ja, also er reiht sich natürlich ein in die lange Reihe von Anschlägen auf entweder ehemalige Gegner oder auf Überläufe aus dem nachrichtendienstlichen Apparat. Er ist natürlich im Vergleich Skripal und Litwinenko weniger finessenreich, was die Methode angeht.
Weil man ihn einfach erschossen hat.
Ja, genau. Also kein Polonium und kein Nervengift. Er ist natürlich auch eine andere Kategorie von Gegner. Also es ist nicht ein Verräter, sondern ein Gegner aus dem tschetschenischen Bürgerkrieg und in dem Sinn dann auch sozusagen da kein Messaging an die eigenen Reihen, dass man die Reihen halten muss, sonst kommt man relativ grausam dran. Also da wären die Unterschiede.
Aber wenn man das jetzt so hört, muss man dann sagen, da hat der russische Geheimdienst Todeslisten mit Personen im Ausland, die er dann sozusagen nach und nach abarbeitet?
Davon wird ausgegangen, ja, dass es eine Liste an Leuten gibt, die man also umbringen lassen darf. Es gibt ja auch seit 2006 ein entsprechendes Gesetz, das durch die Duma geht, dass man eben Staatsfeinde im Ausland durch Geheimdienste liquidieren lassen darf. Und die entsprechenden Umsetzungsbestimmungen sind natürlich geheim. Die umliegen dann den Auslandsgeheimdiensten beziehungsweise im postsowjetischen Raum auch dem FSB. Aber diese Listen gibt es. Man muss ja auch dazu sagen, wenn man Tschetschenien in den Mund nimmt, es gab ja auch in Wien mindestens 2 Anschläge auf Oppositionspolitiker beziehungsweise Figuren, die dem sozusagen gegnerischen Kreisen zu Kadyrov zuzurechnen sind. Auch deren Morde wurden nicht wirklich aufgeklärt, indem man sozusagen mit den Ermittlungen bis zur EU-Außengrenze kam und nicht weiter. Also in dem Sinn gibt es in diesem Fall natürlich mit Kadyrov noch einen weiteren Themenkreis, den man aufklären müsste.
Und das ist ja bisher nicht geschehen. Und wenn es also, wie Sie sagen, diese Todeslisten gibt, haben da deutsche Strafverfolgungsbehörden überhaupt eine Chance, die wirklich Schuldigen dingfest zu machen?
Nein, das nicht. Also nicht unter der gegenwärtigen Führung. Und
das heißt, Sie gehen davon aus, der Präsident Putin ist da auch eingeweiht?
Erst Historiker, die durch die Archive gehen werden, werden das finden. Wie gesagt, es unterliegt strenge Geheimhaltung und ist in Russland dann auch nicht wirklich ein Thema, an dem sich das bisschen Opposition, das noch da ist, abarbeitet. Man hat ja auch in diesem Fall gesehen, dass die russischen Behörden keinerlei Auskünfte, die substanziell sind, geben, dass sie den Fall sozusagen unter den Tisch fallen lassen. Und das lässt also auch darauf schließen, dass sie nicht wirklich Interesse haben an einer Aufklärung oder auch ein Interesse haben, wirklich rauszurücken, was da passiert ist. Nehmen wir mal an, es wäre ein Übertreten von nachrichtendienstlichen Kompetenzen, dass etwa, sagen, der Mann ermordet wird, ohne dass es einen klaren Auftrag gäbe, dann wäre das natürlich peinlich für Russland. Dann kann man aber zur Vermeidung von diplomatischem Abfall sowas auch aufarbeiten. Aber wenn der russische Apparat dann eben mauert und sich einkesselt und nichts rausrückt, dann weiß man im Grunde, dass das nicht der Fall ist.
Und dass eben die russische Führung da eingeweiht gewesen ist. Aber jetzt hat die deutsche Bundesregierung als Reaktion darauf, auch weil die Russen eben nicht mithelfen bei der Aufklärung, zwei russische Diplomaten ausgewiesen. Kann denn Deutschland mehr tun als solche symbolischen Akte?
Man kann das Leben von russischen Nachrichtendiensten oder nicht nur russischen, es gibt ja zahlreiche ausländische Nachrichtendienste, die in Deutschland aktiv sind oder in Europa aktiv sind, natürlich erschweren, indem man die eigene Spionageabwehr verstärkt, indem man dann auch die Infrastruktur, die Nachrichtendienste brauchen, um erfolgreich zu agieren, ins Visier nimmt. Also das sind im Grunde dieselben Maßnahmen, die man zur Bekämpfung organisierter Kriminalität und Terrorismus einleitet, indem man Geldwäschemöglichkeiten stoppt, indem man Immobilienbesitz transparent macht, indem man das Bankgeheimnis in Staaten wie etwa Österreich ein bisschen stärker lüftet und verdächtigen Transaktionen nachgeht. Damit kann man das Leben schon schwer machen. Was jetzt geschieht, ist natürlich auch verständlich. Also es gab ja Unterstützung für diesen Mörder durch russische Behörden. Es wurde eine falsche Identität ausgestellt. Es wurde ein Visum beantragt und stattgegeben, das auf Basis dieser falschen Identität ausgegeben wurde. Und da kann man natürlich auch diese Kette wieder zurückverfolgen, die entsprechenden Beamten dann entweder des Landes verweisen, wenn sie unter diplomatischem Schutz stehen, beziehungsweise sonst auch zumindest wegen Urkundenfälschung einen Haftbefehl beantragen, was ihre Urlaubsmöglichkeiten im Westen dann auch unterbindet.
Hat denn Deutschland ein Interesse, so weit zu gehen, hier das Leben der russischen Geheimdienste zu erschweren? Oder fürchtet man da zu sehr eine Abkühlung der diplomatischen Beziehungen zu Russland?
Also es gibt sicher zwei Parteien, die würden vor der Abkühlung der diplomatischen Beziehungen warnen. Beide in Opposition, aber man muss schon sagen, es gibt doch ein starkes Grundinteresse oder sollte ein starkes Grundinteresse Deutschlands geben, die Grundrechte seiner Staatsbürger und auch der Bürger, die sich auf seinem Staatsgebiet aufhalten, und dazu gehört nun mal das Recht auf Leben zu wahren. Man muss auch warnend aussprechen, dass ja Russland nicht der einzige Akteur ist, der sowas macht, dass das leider Gottes in letzter Zeit auch Schule gemacht hat. Also wenn man an den Khashoggi-Mord denkt, wenn man an den Versuch iranischer Nachrichtendienste in Paris und Brüssel Oppositionspolitiker umzubringen denkt, wenn man an die Einschüchterungsversuche gegen kurdische Oppositionelle beziehungsweise auch gegen die Diaspora durch organisierte Kriminalität und Nachrichtendienste seitens der Türkei denkt, dann ist da schon ein erhebliches Interesse der Generalprävention gegeben, dass man so ein Verhalten nicht einreißen lässt.
Danke, Gustav Gressel, Russland-Experte am European Council on Foreign Relations in Berlin. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Erinnern Sie sich noch an die Wochen nach der letzten Bundestagswahl, als Juso-Chef Kevin Kühnert im ganzen Land Stofftaschen verteilen ließ mit dem Slogan No GroKo, als er dazu aufrief, schnell noch in die SPD einzutreten, um gegen die GroKo zu stimmen? Und jetzt? Jetzt wäre er eigentlich fast am Ziel. Der Parteitag wird zwei ausgewiesene GroKo-Gegner an die Parteispitze wählen. Kühnert selbst will Vize werden. Und auf einmal ist das mit No GroKo gar nicht mehr so klar. Aus Berlin, Frank Kapellan.
Es ging ja ganz schön was ab heute Morgen, sagt Kevin Kühnert in einem Video an seine Anhänger. Dass er plötzlich ein GroKo-Fan sein soll, das gefällt dem Juso-Vorsitzenden überhaupt nicht. Einen Umfaller am Freitag zum stellvertretenden Parteichef zu wählen, das könnte den Delegierten schwerfallen. Und so hält es der 30-Jährige für angebracht, mal ein paar Dinge zurechtzurücken. Kühnert nutzt sein Lieblingsmedium Twitter und liest aus einem Interview vor, das für Zweifel sorgt.
Wer eine Koalition verlässt, gibt einen Teil der Kontrolle aus der Hand. Auch das sollten die SPD-Delegierten bei ihrer Entscheidung berücksichtigen. Nicht, weil sie Angst bekommen sollen, sondern weil Entscheidungen vom Ende her durchdacht werden müssen. Zitat Ende. Das ist erstmal überhaupt nicht ein Votum für oder gegen irgendwas, sondern der Hinweis, dass Delegierte auf einem Parteitag Verantwortung tragen und durchdenken sollten, was danach am Ende passiert.
Doch in der Rheinischen Post ist auch ein Satz zu lesen, der stutzig macht. Wir wollen den Koalitionsvertrag nicht neu verhandeln. Niemand hat das je gefordert. Diesen Eindruck aber hatte das von Kühnert favorisierte Team Walter Borjans Esken stets erweckt. Zumindest von Nachverhandlungen war immer die Rede. Saskia Esken formulierte Bedingungen für den Fortbestand der Koalition und gab Empfehlungen für den SPD-Parteitag. Dort stelle sich eine entscheidende Frage.
Glauben wir als Parteitag kommen wir zu dem Ergebnis, wir können mit der Union diese wichtigen Zukunftsfragen lösen, ja oder nein.
Und dazu gehört, ob noch Nachverhandlungen zugelassen werden oder nicht?
Ganz genau.
Okay, das heißt, wenn die Union nicht Nachverhandlungen zulässt, dann sagen sie auf dem Parteitag, jetzt ist Schluss.
Ja, das ist meine Empfehlung.
4 Tage nach ihrem überraschenden Erfolg und 2 Tage vor ihrer Bestätigung durch den Parteitag klingt vieles weitaus moderater. Die Novizen haben gemeinsam mit der alten SPD-Spitze einen sogenannten Leitantrag formuliert, der ein Weiterregieren durchaus ermöglicht. Wie soll es weitergehen? In der entscheidenden Passage heißt es ganz allgemein, für uns steht nicht die Frage im Vordergrund, ob wir die Koalition weiterführen oder beenden. Entscheidend ist, ob wir jetzt mit CDU und CSU die Weichen richtig stellen können oder eben nicht. Zudem wird alles getan, um den eigenen Finanzminister nicht zu beschädigen. Zwar ist die Rede von einem Investitionsbedarf von 450 Milliarden Euro und davon, dass stetige Investitionen nicht an dogmatischen Positionen wie der schwarzen Null scheitern sollten. Konkreter wird es allerdings nicht. Auch mit Blick auf den Klimaschutz werden Ultimaten vermieden, mit denen der Union die Pistole auf die Brust gesetzt werden könnte. Johannes Kahrs, konservativer Sozialdemokrat, Scholz-Fan, zeigt sich ganz entspannt.
Wir werden mit der Union verhandeln. Dann werden wir sagen, dass wir den Mindestlohn von 12 Euro wollen. Die Union wird sagen, was sie will. Und dann gucken wir, ob wir uns da annähern. Wie gesagt, so geht Demokratie, so geht Kompromiss.
Damit könnte die Kuh erst einmal vom Eis sein. Mit ihrer Kehrtwende hätte die neue SPD-Spitze den GroKo-Showdown erst einmal abgewendet. Auch Kevin Kühnert betont heute, er bleibe bei seiner Skepsis gegenüber dem Bündnis. Nur hätten sich die Mitglieder 2018 für das Regieren mit der Union ausgesprochen.
Das GroKo-Mitgliedervotum von damals gilt und daran ändert die Wahl von Norbert Walter Borjans und Saskia Esken per se erstmal nichts. Aber der Parteitag hat wie jeder Parteitag das Recht, das Ding zu beenden oder einen Weg zum Ende einzuleiten, wenn er das für richtig hält.
Dazu allerdings dürfte es aller Voraussicht nach nicht mehr kommen. Dafür spricht auch das Personaltableau, das den Delegierten präsentiert werden soll. Walter Borjans und Esken haben sich inzwischen auch dafür entschieden, Generalsekretär Lars Klingbeil zur Wiederwahl vorzuschlagen. Auch er steht eindeutig dafür, das Bündnis mit der Union fortzusetzen.
Also doch weiter bleiben in der GroKo. Frank Kapellan berichtete über eine leicht verwirrte SPD. Wir machen um 23.34 Uhr weiter mit Kurzberichten in der Sendung Das war der Tag im Deutschlandfunk. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihren Besuch in Afghanistan dazu genutzt, bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr zu fordern. Birgit Schmeitzner.
Bessere Ausrüstung, auch mit Waffen. Diesen Wunsch der Bundeswehrsoldaten nimmt Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer von ihrer Einsatzreise im nordafghanischen Kunduz mit nach Hause. Im Camp der Bundeswehr sagte sie nach Gesprächen mit den dort stationierten Frauen und Männern, sie verstehe deren Wunsch, sich auch aktiv selbst schützen zu können und nicht nur auf die Hilfe der afghanischen und US-amerikanischen Kräfte angewiesen zu sein.
Wir können zwar in der Überwachung sehen, wo zum Beispiel auch Raketenstellungen sind, auch mitverfolgen, wie sie abgeschossen werden, aber wir können sie nicht selbstständig ausschalten. Und dass natürlich die Soldaten hier einen besonderen Wunsch haben, sich auch wehren zu können, das ist vollkommen klar.
Nach Ansicht der CDU-Politikerin spricht vieles dafür, bei der Umstellung auf die neue Drohne Heron TP diese auch zu bewaffnen. Der Koalitionspartner SPD will das aber nicht. Kramp-Karrenbauer sagte dazu nur, man müsse eben auch im Bundestag mit allen Verantwortlichen sprechen. In Kunduz tun rund 100 Bundeswehrsoldaten ihren Dienst. Sie beraten die afghanische Armee, etwa in Logistikfragen. Teil des Lagers ist auch ein Notfalllazarett, in dem schwer und Schwerstverletzte versorgt und für den Transport ins Krankenhaus stabilisiert werden. Das Lager wurde in diesem Jahr mehrmals mit Raketen angegriffen.
Bundesinnenminister Horst Seehofer will die Kontrollen an den deutschen Grenzen fortführen, denn er hat heute Zahlen vorgelegt, die beweisen sollen, dass die Kontrollen sehr erfolgreich seien. Alex Krämer.
Die innere Sicherheit beginnt an den Grenzen, sagt Horst Seehofer. Das würden die Zahlen zeigen. Eine Wiedereinreisesperre wird gegen Personen verhängt, die abgeschoben werden. Versuchen sie dennoch wieder nach Deutschland zu gelangen, dann machen sie sich strafbar. Neben 178 Menschen mit einer solchen Wiedereinreisesperre hat die Bundespolizei zwischen Anfang November und Anfang Dezember auch 249 Menschen aufgegriffen, gegen die ein Haftbefehl vorlag. Seehofers Schlussfolgerung?
Die intensiven Maßnahmen im Grenzraum sind dringend notwendig und eine Änderung der Situation ist nur vorstellbar, wenn es in Europa gelingt, einen wirksamen Außengrenzenschutz zu etablieren, der derzeit nicht gegeben ist. Das zeigen die Zahlen auch sehr deutlich.
Um wirklich einzuschätzen, wie viel die neuen Kontrollen gebracht haben, fehlt allerdings eine wichtige Vergleichszahl. Auch auf mehrfache Nachfrage konnte das Ministerium nicht sagen, wie viele Menschen denn in vergleichbaren Zeiträumen vor der Ausweitung der Kontrollen aufgegriffen wurden. Der Innenminister hatte Anfang November intensivere Grenzkontrollen angeordnet. Auslöser war der Fall des libanesischen Clanchefs Miri, der trotz Abschiebung und Wiedereinreisesperre nach Deutschland zurückkehrte.
Soll Deutschland Menschen nach Syrien abschieben? Das ist eine der strittigen Fragen, über die die Innenminister von Bund und Ländern bei ihrer Konferenz in Lübeck seit heute Abend sprechen. Julian Marxen.
In schwarzen Limousinen wurden die Innenminister nach und nach vor das Tagungshotel gefahren. Dann die ersten Statements. Der Gastgeber, Schleswig-Holsteins Innenminister Grote, untermauerte noch einmal seine Forderung nach einer Verlängerung des Abschiebestopps für syrische Flüchtlinge. Denn Syrien, so Grote, sei einfach kein sicheres Land. Zustimmung dafür kommt von mehreren Länderkollegen und auch von Bundesinnenminister Seehofer. Allerdings müsste laut Seehofer auch darüber diskutiert werden, ob nicht zumindest Straftäter nach Syrien abgeschoben werden können. Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Thüringen wollen zudem 1000 Opfern der Terrormiliz Islamischer Staat zeitnah Schutz in Deutschland gewähren. Weiteres Schwerpunktthema: der Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Die Gefahr durch den Rechtsextremismus sei sehr hoch, betonte Bundesinnenminister Seehofer. Die Innenminister sind sich weitestgehend einig, dass sie künftig Betreiber von Internetplattformen stärker in die Pflicht nehmen wollen, Hassbotschaften schneller anzuzeigen und zu löschen. Die Innenministerkonferenz in Lübeck geht bis Freitag. Insgesamt sind 1500 Polizisten in der Hansestadt unterwegs, um das Treffen zu sichern. Für morgen sind in der Nähe des Tagungshotels zwei Demonstrationen für eine humane Asylpolitik angemeldet.
Die tschechische Generalstaatsanwaltschaft nimmt die Ermittlungen gegen Regierungschef Babiš wieder auf. Peter Lange.
Die oberste Anklagebehörde Tschechiens hatte zu prüfen, ob die Prager Kollegen zu Recht die Ermittlungen im Fall Storchennest eingestellt haben. Dabei geht es um den Vorwurf des Subventionsbetrugs gegen Ministerpräsident Andrej Babiš und andere. Pavel Seemann, der Generalstaatsanwalt, hat nun akzeptiert, dass die Ermittlungen gegen vier Beschuldigte eingestellt werden. Im Fall von Babiš und einer zweiten Person muss aber weiter ermittelt werden. Seemann macht geltend, dass hier die Einstellung des Verfahrens rechtswidrig gewesen sei. Der Grund: Fehler in der Beweisführung Verschwörung und falsche rechtliche Bewertungen. Überdies soll die Polizei nach weiteren Beweisen suchen. Damit müssen sich die Prager Kollegen erneut mit der Frage befassen, ob Andrej Babiš für sein Ressort Storchennest zu Unrecht 2 Millionen Euro an EU-Subventionen erhalten hat, die für kleinere und mittlere Betriebe vorgesehen waren. Um an die Gelder zu kommen, hatte Babiš das Storchennest zeitweilig aus seinem Agrofert-Konzern ausgegliedert.
Cum-Ex-Geschäfte. Bis heute haben die Banken, die dieses Steuersparmodell angeboten haben, immer gesagt, es war legal. Jetzt hat erstmals ein Richter seine Einschätzung dazu abgegeben. Jochen Hilgers.
Überrascht wirkten die beiden Angeklagten nicht, als ihnen der Simultandolmetscher die Worte des Richters übersetzte. Offenbar hatten sie mit den klaren Worten des Richters gerechnet. Cum-Ex-Geschäfte waren strafbar, sagte der Richter. Es sei im Prozess klar geworden, dass es keinen wirtschaftlichen Sinn für diese Geschäfte gegeben habe. Der objektive Straftatbestand der Steuerhinterziehung in besonders schwerem Fall sei erfüllt. Harte Worte fand der Richter auch für die Banken, die an den Geschäften beteiligt waren. Die Selbstkontrolle dort habe versagt, es habe einen kollektiven Griff in die Steuerkasse gegeben. Den Banken empfahl der Richter, die entstandenen Steuerschäden zu begleichen. Die könne man bis auf den Cent genau ermitteln. Je später gezahlt werde, desto höher würden die Zinsen, die die Finanzbehörden dann erheben würden. In einem ersten Prozess sind in Bonn 2 Londoner Ex-Broker angeklagt, die mithilfe der Cum-Ex-Geschäfte mehr als 440 Millionen Euro erwirtschaftet haben sollen.
Und jetzt der Blick auf die ganz legalen Börsengeschäfte des Tages mit Viktor Goitka.
Gleich 2 Börsengänge sorgen heute für große Aufregung am Parkett. Denn nun geht es in die heiße Phase für den Börsengang des saudischen Ölriesen Aramco. Nur 1,5% des Unternehmens wollen die Saudis an die Börse bringen und doch könnte es der größte Börsengang der Geschichte werden. Knapp 26 Milliarden Dollar könnten ins Säckel der Saudis fließen. Bis heute, Punkt 15 Uhr deutscher Zeit, konnten die Profi-Investoren ihr Interesse anmelden. Das soll Medienberichten zufolge aber eher mau gewesen sein. Der Kronprinz, unken manche, soll einige Wüstenclans und professionelle Investoren wohl, vorsichtig gesagt, motiviert haben, die Aktie zu kaufen. Das sei eine patriotische Pflicht. Jetzt soll über Nacht der Preis festgezurrt werden. Alles zwischen 8 Dollar und 8,50 für eine Aktie scheint möglich. Neben Aramco liebäugelt offenbar auch die Deutsche Bahn mit der Börse. Nein, es geht nicht um einen Börsengang des Gesamtkonzerns. Bahnchef Richard Lutz will das Tochterunternehmen Arriva ans Parkett bringen. Das betreibt Bahn- und Buslinien in vielen europäischen Ländern. Beide Börsengänge eint eines: Sie sind Notgeburten am Ende. Denn sowohl die Bahn als auch das saudische Königreich brauchen dringend Geld. Geld gemacht haben Anleger heute mit dem DAX. Er schließt 1,2% im Plus bei 13.141 Punkten.
Viktor Goitka aus der Frankfurter Börse. Und in New York stieg der Dow Jones um 0,53% auf 27.649 Punkte. Reichen die Vorwürfe gegen Donald Trump aus, um ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn einzuleiten? Tag für Tag versuchen die Demokraten im US-Kongress, genau das durch Zeugenaussagen zu belegen. Heute haben zum ersten Mal hochrangige Verfassungsrechtlerinnen und Rechtler ausgesagt. Einig waren sie sich nicht. Aus Washington, Thilo Kössler.
Machtmissbrauch, Gefährdung der nationalen Sicherheit, Behinderung der Justiz und des Kongresses. Eine erdrückende Beweislast gegen Präsident Trump, konstatierte der Abschlussbericht des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses. Eine erdrückende Beweislast sehen jetzt auch die Demokraten im Justizausschuss. Die Fakten lägen auf dem Tisch, sagte dessen Vorsitzender Jerry Nadler. Sie rechtlich zu bewerten sei zwar keine angenehme Aufgabe, doch der Amtseid auf die Verfassung verpflichte dazu.
It is not a pleasant task that we undertake today, but we have each taken an oath to protect the Constitution, and the facts before us are clear.
Die Republikaner hingegen bewerten die Untersuchungsergebnisse gänzlich anders. Fakten hätten dabei keinerlei Rolle gespielt, so Doug Collins, der stellvertretende Ausschussvorsitzende.
There are no facts here.
Die Demokraten seien nur vom blinden Hass auf diesen Präsidenten getrieben, der halte, was er verspreche.
We have a deep-seated hatred of a man who came to the White House
and did what he said he was going to do.
Vor dem Hintergrund dieses tiefen Grabens zwischen den Parteien, der auch die Gesellschaft spaltet, setzten die Demokraten auf die rechtliche Bewertung von Verfassungsjuristen, rechtfertigen die Vorwürfe gegen Donald Trump die Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens, wollten die Demokraten wissen. Der Harvard-Professor Noah Feldman sprach von schweren Vergehen des Amts- und Machtmissbrauchs, laut Verfassung Voraussetzung für ein Impeachment.
President Trump has committed impeachable high crimes and misdemeanors by corruptly abusing the office of the presidency.
Feldman hob besonders die umstrittene Forderung Donald Trumps an den ukrainischen Präsidenten hervor, er solle Material gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden sammeln. Ein grobes Vergehen, urteilte der Juraprofessor.
Soliciting the leader of a foreign government in order to announce investigations of political rivals would constitute a high crime and misdemeanor.
Eine ausländische Regierung zur Einmischung im US-Wahlkampf aufzufordern, sei ein besonders schwerwiegender Amtsmissbrauch, weil damit die Demokratie untergraben werde, erklärte auch Pamela Carlin, Professorin an der Elite-Universität Stanford. Dafür müsse Trump zur Rechenschaft gezogen werden.
President Trump must be held to account.
Doch allein der Vorwurf der Behinderung der Justiz und des Kongresses reiche zur Begründung eines Amtsenthebungsverfahrens völlig aus, meinte Michael Gerhardt von der Universität North Carolina.
Obstruction of Congress is impeachable.
Widerspruch kam hingegen von Jonathan Turley von der Georgetown-Universität in Washington. Ihn hatten die Republikaner als Gutachter geladen. Er verteidigte zwar das Verhalten Donald Trumps nicht, sei jedoch keine ausreichende Begründung für eine Amtsenthebung. Er befürchte, dass die Standards für ein Impeachment gesenkt würden, erklärte er.
I'm concerned about lowering impeachment standards.
Damit würde ein gefährliches Präjudiz für spätere Amtsenthebungsverfahren geschaffen.
Would create a dangerous precedent for future impeachments.
Michael Gerhardt drehte dieses Argument herum. Wenn derartig schwerwiegende Verfehlungen nicht geahndet würden, könnten sich künftige Präsidenten auf das Fehlverhalten Donald Trumps berufen. Wenn der Präsident nicht seines Amtes enthoben würde, hätte das Instrument des Impeachment seine Bedeutung ein für allemal verloren, sagte er.
If Congress fails to impeach here, then the impeachment process has lost all meaning.
Hochrangige Verfassungsrechtler sagen im US-Kongress gegen Donald Trump aus, Thilo Kössler berichtete. Ursula von der Leyen hat sich ein Schlagwort ausgedacht. Ein Schlagwort, das für ihre Präsidentschaft über die EU-Kommission stehen soll. Der European Green Deal. Europa soll Vorreiter im Klimaschutz werden. Das hat sie heute nach der ersten Sitzung ihrer Kommission nochmal betont. Es gibt da nur ein Problem. Der Deal kostet Geld. Viel Geld. Und genau in diesem Moment hat die finnische Ratspräsidentschaft den Haushaltsplan für die kommenden Jahre gekürzt. Aus Brüssel, Peter Kapern.
Da will Ursula von der Leyen keinen Zweifel aufkommen lassen. Der Klimaschutz, der European Green Deal, der steht ganz oben auf ihrer Agenda. Am Montag, ihrem ersten Arbeitstag, war sie in Madrid beim Weltklimagipfel. Und heute, nach der ersten Sitzung ihrer Kommission, ließ sie schon mal durchblicken, welche Dimensionen dieser European Green Deal annehmen soll.
It goes in every single field or sector of our daily lives and of our economy and of our society, but it's worth it.
Der European Green Deal werde jeden einzelnen Bereich unseres Alltagslebens, unserer Wirtschaft und Gesellschaft betreffen. Aber das Ziel sei es wert. Und das Ziel ist, Europa soll bis zum Jahr 2050 der erste klimaneutrale Kontinent der Erde werden. Dies zu erreichen, das machte die neue Kommissionspräsidentin deutlich, erfordere ein extrem umfangreiches Maßnahmenpaket. Welche Richtlinien darin enthalten sind und in welchem Zeitrahmen die erarbeitet werden sollen, das wird die Roadmap verraten, die die Kommission in einer Woche vorstellen wird. Nur so viel ließ Ursula von der Leyen schon heute durchblicken. Der Weg zur Klimaneutralität soll mehr als eine unverbindliche Verabredung sein.
In 2020 we will have the first
2020 wird das erste Gesetz in Kraft treten, das sicherstellt, dass der Weg zur Klimaneutralität irreversibel sein wird.
Will be irreversible.
Ein großer Teil dieses Wegs wird mit Geld gepflastert sein müssen. Deshalb gehört zum European Green Deal ein Investitionsplan, mit dem hunderte Milliarden an Privatkapital für das Ziel der Klimaneutralität mobilisiert werden sollen. Gleichzeitig wird es einen Fördertopf geben für jene Mitgliedstaaten, die noch am stärksten von fossilen Energien abhängen, den Transitionsfonds.
It is true that we do not all start from the same point. And that is why we put forward the Just Transition Fund.
Viel Geld wird also nötig sein, um Europa klimaneutral zu gestalten. Genauso wie für die anderen Ziele, die sich die Europäische Union gesetzt hat. In der Verteidigungspolitik, bei der Digitalisierung, beim Grenzschutz. Ob aber dieses Geld überhaupt vorhanden sein wird, das stellt sich in den kommenden Monaten heraus, wenn die Mitgliedstaaten den neuen mittelfristigen Finanzrahmen für die kommenden 7 Jahre erarbeiten. 1,1% des Bruttonationaleinkommens müssen die Mitgliedstaaten nach Brüssel abführen. So hat es noch die alte EU-Kommission gefordert, damit all die Programme, die sie beschlossen haben, von der EU-Kommission auch umgesetzt werden können. Die finnische Ratspräsidentschaft hat vor 2 Tagen eine sogenannte Verhandlungsbox präsentiert. Einen Vorschlag, der als Grundlage für die Detailverhandlungen dienen soll. Darin wird ein Anteil der EU von 1,07% am Bruttonationaleinkommen genannt. Diese kleine Änderung hinter dem Komma würde im 7-Jahres-Budget der EU eine Differenz von vielen Dutzend Milliarden ausmachen. Kein Wunder, dass die neue EU-Kommissionspräsidentin heute protestierte.
I'm concerned about the severe cuts that are in this proposal compared to the Commission's proposal.
Besorgt sei sie über die tiefen Einschnitte, die der finnische Vorschlag gegenüber dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag vorsehe. Und dann erinnerte sie die Mitgliedstaaten daran, dass sie es ja waren, die die ambitionierten Ziele der EU, die strategische Agenda, formuliert haben.
Wenn wir das alles machen wollen, dann müssen wir uns auch in die Augen schauen und klar miteinander diskutieren, wie das finanziert werden soll.
Aus Brüssel berichtete Peter Kapern, dass die EU-Staaten und nicht nur die sehr schnell sehr viel Geld locker machen sollten, um echten Klimaschutz zu betreiben. Da spricht Ursula von der Leyen sicher den Klimaforschenden aus der Seele, die gerade die Welt auf der Klimakonferenz in Madrid davon überzeugen wollen, wie dringend sie was tun sollten. Heute haben sie einen Index vorgestellt und der zeigt alarmierende Daten für Deutschland, zumindest für das vergangene Jahr. Georg Ehring.
Die Erderwärmung macht sich vor allem da bemerkbar, wo es ohnehin warm ist. Das ist die Erfahrung in den 14 Jahren, in denen die Umwelt- und entwicklungspolitische Organisation German Watch den Klimarisikoindex herausgibt. Länder wie Haiti, Myanmar oder die Philippinen erleben immer wieder extreme Wirbelstürme. Dabei haben sie aus Geldmangel kaum die Möglichkeit, eine widerstandsfähige Infrastruktur aufzubauen. Doch in diesem Jahr sieht es anders aus. Auf Platz 3 der besonders betroffenen Staaten steht Deutschland. Laura Schäfer, eine der Autorinnen des Indexes.
In Deutschland gab es eine starke Hitzewelle im Sommer und Stürme. Und die Hitzewelle hat über 1200 Todesopfer gefordert. Und vor allem durch Stürme sind ökonomische Schäden in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar entstanden.
Selbst auf Platz 1 steht mit Japan ein Industrieland, ergänzt ihre Kollegin Vera Künzel. Die Japaner traf es im vergangenen Jahr härter als jedes andere Land.
Wir haben in Japan die Situation gehabt, dass das Land von 3 Extremwetterereignissen getroffen wurde, die besonders stark waren. Es waren zum einen Regenfälle, die gefolgt worden sind dann von Erdrutschen. Zum anderen war es eine extreme Hitzewelle und es war dann zum Ende auch noch ein besonders starker Taifun, der der stärkste in den letzten 25 Jahren war.
Den Platz zwischen Japan und Deutschland nehmen die Philippinen ein, wo es immer wieder verheerende Taifune gibt. So auch 2018. Laura Schäfer.
Wir sehen in diesem Index, wo zum ersten Mal in dieser 15-jährigen Geschichte von dem Index 2 Industrieländer auf den Top 3 gelandet sind, dass weltweit alle Länder betroffen sind.
Der Klimarisikoindex vereint so unterschiedliche Dinge wie wirtschaftliche Schäden und den Verlust von Menschenleben in einer Statistik. Gewichtet auch mit der Wirtschaftskraft des betreffenden Landes. Die Grundlage für den Index stammt vom Rückversicherer Munich Re, der eine umfassende Datenbank für Naturkatastrophen betreibt. Wie groß der Anteil der Erderwärmung an den in den Klimarisikoindex eingehenden Stürmen, Hitzewellen und Starkregenereignissen ist, das lässt sich oft nicht genau beziffern. Allerdings macht die Wissenschaft hier große Fortschritte. Der Treiber des Klimawandels, der Ausstoß von Treibhausgasen, wächst in diesem Jahr voraussichtlich weiter. Auch das wurde in Madrid bekannt gemacht. Die im Global Carbon Project zusammengeschlossenen Wissenschaftler erwarten einen Anstieg um 0,6%. Immerhin hat das Tempo der Zunahme gegenüber dem Vorjahr abgenommen. 2018 waren die Emissionen um 2,1% gestiegen. Hauptursache für die Verlangsamung des Anstiegs ist die Abkehr von der Kohle in Europa und Nordamerika. China und Indien steigern den Kohleeinsatz zwar noch, aber langsamer als früher. Der Einsatz erneuerbarer Energiequellen wie Sonne und Wind mache sich positiv bemerkbar. Von einer Wende könne allerdings noch keine Rede sein. Die Die Verbrennung von Öl nimmt dagegen immer noch zu, ebenso wie die von Gas. Hier hat sich das Wachstum sogar noch beschleunigt.
Georg Ehring berichtete von der Weltklimakonferenz in Madrid und wir schauen jetzt mit Martina Gnad in die Zeitungskommentare von morgen.
Die Ludwigsburger Kreiszeitung kommentiert den Mord an einem Georgier in Berlin, was zu diplomatischen Verwerfungen zwischen Deutschland und Russland geführt hat. Gewiss, mit schnellen Urteilen und Verdächtigungen muss man vorsichtig sein. Und der festgenommene mutmaßliche Mörder schweigt beharrlich. Allerdings sollte sich keiner etwas vormachen. Die Arme der Geheimdienste sind lang, auch die der russischen. Sollte sich der Verdacht eines Attentats im Staatsauftrag erhärten, kann es nicht bei zwei ausgewiesenen Diplomaten bleiben, findet die Badische Zeitung aus Freiburg. Dann müsste, wie nach dem Giftanschlag auf Sergej Skripal in Großbritannien, die gesamte EU ein energisches Signal setzen. Die Stuttgarter Nachrichten verweisen auf die ungeklärten Hintergründe der Tat. Hätte es nicht erst eines echten Beweises für Moskaus Mittäterschaft bedurft, bevor man russische Diplomaten ausweist? Fußte die politische Reaktion mehrerer EU-Staaten im Fall des vergifteten Sergej Skripal nicht auch nur auf einer begründeten Annahme? Genau darum aber geht es, um eine politische Reaktion. Strikt davon zu trennen, ist die juristische Aufarbeitung des Tiergartenmordes. Dabei darf es keinerlei Abstriche bei der Beweisführung geben. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung führt aus: Unabhängig davon, welche diplomatischen Folgen dieser konkrete Fall noch haben wird, zeigt der Mord im Tiergarten das zentrale Problem der Beziehungen nicht nur Deutschlands, sondern der ganzen EU zu Russland. Den Charakter des Regimes in Moskau. Natürlich muss weiter mit der russischen Führung geredet werden. Aber man sollte endlich aufhören, ihr bei strategischen Gasgeschäften politische Beihilfe zu leisten. Auch die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe raten zu einer differenzierten Betrachtung. Russland ist weder Feind noch eine strategische Bedrohung für Deutschland. Es ist ein komplizierter Partner mit legitimen geopolitischen Interessen, denen man Rechnung tragen muss. Allerdings muss man ihm deutlich machen, wo die roten Linien verlaufen, die nicht überquert werden dürfen. In London haben die Mitgliedstaaten den 70. Geburtstag der NATO gefeiert. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle stellt klar: Das größte Sicherheitsrisiko für Deutschland ist das Zerbrechen des Bündnisses. Der NATO-Geburtstag war insofern ein wertvoller Moment. Manchmal braucht es diese Momente, um zu erkennen: Zum Glück geht es uns miteinander noch ganz okay. Es lohnt sich daran zu arbeiten, dass dies so bleibt. Dagegen meint das Straubinger Tagblatt: Bei aller zur Schau getragenen Harmonie, die Differenzen bleiben. Militärisch ist die NATO zweifellos stark, aber in puncto politische Strategie gibt es ganz sicher Nachholbedarf. Vielleicht ist das westliche Militärbündnis also nicht hirntot, aber ganz klar im Kopf ist es auch noch nicht. Nach Ansicht der Landeszeitung aus Lüneburg war Emmanuel Macrons Hirntoddiagnose durchaus stimmig. Weil Trump und Erdogan eine bündnissprengende, egomanische Agenda verfolgen und weil Europa zu spät erkannt hat, dass es für seine Sicherheit künftig selbst sorgen muss.
Danke, Martina Gnad, für diesen Blick in die Zeitungskommentare von morgen. Ein Mahnmal mit angeblicher Asche von Holocaust-Opfern hat in Berlin für heftige Diskussionen gesorgt. Jetzt entschuldigen sich die Initiatoren für diese Idee. Das ist ein Thema im Kulturmagazin Fazit mit Marietta Schwarz. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Rainer Brandes. Kommen Sie gut durch diese Nacht.